ARD.
Bitte anschneiden, ich sage jetzt das ganz böse Wort: Remigration. Remigration ist Trumpf, liebe Freunde. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und genau das ist es, was unsere Antwort ist auf dieses Asylproblem. Machen wir es dem Orban nach, liebe Freunde. Bauen wir die Festung Österreich.
Das war Herbert Kickl von der FPÖ. Die Frage jetzt: Bekommt Österreich mit ihm den rechtsradikalsten Regierungschef Europas? Bisher wollte man in Österreich nie mit diesem Mann koalieren. Christian Stocker, Chef der konservativen ÖVP, betonte das die letzten Monate immer und immer wieder.
Wir haben es vor der Wahl gesagt, dass der Bundeskanzler, und er hat das ganz deutlich gesagt, mit Herbert Kickl keine Koalition bilden wird. Das gilt für die Volkspartei. Das war gestern so, das ist heute so, das wird auch morgen so sein.
Es will sie niemand in diesem Haus. Sie finden in diesem Haus keine Partner.
Und dann sagt genau dieser Mann von heute auf morgen plötzlich das.
Das wird jetzt manche von Ihnen vielleicht überraschen, weil Sie meine Worte zu Herbert Kickl noch im Ohr haben. Das waren kritische Worte und teilweise auch sehr harte Worte. Seit gestern stellt sich die Situation anders dar und das hat auch der Bundespräsident so betont. Es geht daher jetzt nicht um Herbert Kickl oder um mich, sondern es geht darum, dass dieses Land gerade jetzt eine stabile Regierung benötigt.
Für euch zum Hintergrund: Die Koalitionsverhandlungen waren zwischen der konservativen ÖVP, der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen Neos geplatzt, wegen Differenzen beim Haushalt. Und jetzt gibt es Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und eben Kickls Partei, der FPÖ. Und wenn die klappen, und danach sieht es aktuell aus, dann wird Kickl Kanzler. Das wäre dann der nächste Verachter der europäischen Gemeinschaft an der Spitze eines europäischen Landes. Albtraum für Europa, Albtraum für viele in Österreich, die vor wenigen Tagen in Wien protestierten. Über dieses drohende politische Erdbeben wollen wir heute im Weltspiegel-Podcast sprechen. Wie konnte es in Österreich so weit kommen, dass ein Mann wie Kickl, ein rechtsradikaler Mann, wahrscheinlich der nächste Kanzler Österreichs wird? Und welche Konsequenzen hätte das für Europa? Ich bin euer Host, Natalia Miri. Heute ist der 16. Januar 2025.
Kurz zur Erklärung für euch. Ich bin gerade im ARD-Studio in Wien zur Vertretung und sitze deshalb endlich mal mit meinen beiden Gästinnen im Studio. Vis-à-vis sitzen mir gegenüber Anna Tillack, unsere Korrespondentin hier im Studio in Wien. Hallo Anna.
Hallo Natalie.
Und Ingrid Brodnik, Kolumnistin des Standard und Buchautorin. Ihr aktuelles Buch Wieder die Verrohung behandelt die gezielte Zerstörung öffentlicher Debatten und gibt Tipps, wie Emotionalisierung und Fake News begegnet werden kann. Schön, Sie hier zu haben.
Ich freue mich. Guten Tag.
Anna, wie ging es dir, als du davon erfahren hast, dass die ÖVP mit der FPÖ verhandelt?
Also als ich dieses Video angeguckt habe, wo man gesehen hat, wie Karl Nehammer zurücktritt, da wusste ich in dem Moment, das bedeutet, dass Österreich einen rechtsnationalen Kanzler bekommen könnte. Das, was wir ja eigentlich die letzten Wochen davor nicht für möglich gehalten hatten. Und da war das Erstaunen, möchte ich mal sagen, schon sehr, sehr groß. Und man muss sich klar machen, Herbert Kickl ist eine Figur, von der politische Beobachter sagen, er hat die FPÖ wirklich radikalisiert in den letzten Jahren. Er tritt für einen sehr harten Kurs in der Migrationspolitik ein, also der Begriff Remigration, den hält er für völlig alltäglich, also die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund. Er möchte auch, dass es so weit geht, dass man in Österreich keinen Asylantrag mehr stellen kann, also so ganz nach dem Vorbild Ungarns, und er grenzt sich auch nicht klar ab zu den rechtsextremen Identitären. Die nennt er eine NGO von rechts. Also es sind wirklich sehr viele streitbare Punkte bei ihm und in seinem Programm. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen schon mal ahnen, in welche Richtung das dann auch gehen wird.
Und sehr viele Begriffe, die er verwendet, ne? Wo einem der Atem stockt, gerade wenn man an die Geschichte denkt. Ich möchte über einen anderen Begriff noch sprechen. Und zwar hast du mir vor ein paar Tagen von einem Professor erzählt, der dafür plädiert, das Wort Brandmauer nicht mehr zu benutzen. Und du fandest es nicht richtig. Erzähl das nochmal unseren ZuhörerInnen. Ebenen. Warum nicht?
Naja, ich finde, das Wort Brandmauer, das umreißt ganz klar die Absicht, dass man eben nicht mit einer bestimmten Partei Verhandlungen aufnehmen möchte, weil man da ideologisch einfach nicht übereinkommt oder weil man das vielleicht für gefährlich hält. Also es ist einfach eine Metapher, derer man sich bedient, ähnlich wie zum Beispiel rote Linie. Und ich glaube, wenn man jetzt dieses Wort einfach aus unserem Wortschatz tilgt, dann könnte das dazu führen, dass man auch inhaltlich, nicht mehr nur rhetorisch, sondern auch inhaltlich diese Abgrenzung einfach für sich nicht mehr vornimmt. Und das halte ich einfach für gefährlich, weil man dann auch die Abgrenzung zum Extremen, zu Extrempositionen wird dann vielleicht verwaschen. Und ich glaube, darunter würde der ganze politische Diskurs im Endeffekt leiden. Und dazu kommt, dass man diesen Begriff einfach auch in Deutschland sehr, sehr gut versteht. Also auch die Union grenzt sich ja mit dem Begriff Brandmauer ganz klar von der AfD ab zum Beispiel.
Frau Brodnik, Angst schüren, emotionalisieren, damit arbeiten ja gerade rechte Parteien. Was beherrscht Kickl, was die anderen PolitikerInnen von anderen Parteien anscheinend nicht können?
Ich glaube, der eine große Unterschied ist einfach, dass Herbert Kickl eine Skrupellosigkeit an den Tag legt, die die anderen Parteien so nicht eingehen können, eingehen wollen. Zum Beispiel, seine Rhetorik ist brachial und zum Teil auch irreführend. Er nutzt dieses typische rechtspopulistische Argument, nur sie wären die wahren Vertreter, Vertreterinnen des Volkes, und er nennt alle anderen Parteien die Einheitspartei. Und es quasi tut so, das ist auch eine falsche Dichotomie, nennt man das. Man sagt, es gibt eigentlich nur zwei Wahlvarianten. Die einen, die Einheitspartei, die sind schlecht für euch, und uns, wir sind die einzig Guten. Und der Begriff Einheitspartei zum Beispiel ist ja eigentlich schon falsch, weil wir haben in den Koalitionsverhandlungen, die gescheitert sind, zwischen den anderen Parteien gesehen, dass es da riesige Unterschiede gibt. Zum Beispiel bei der Frage, Österreich muss sehr viel Geld einsparen, sollen das eher die breite Bevölkerung zahlen oder sehr reiche Personen oder Unternehmen? Und da sind die anderen Parteien überhaupt nicht zusammengekommen. Also diese harte, auch oft unfaire Rhetorik ist das eine. Oder zur Skrupellosigkeit, wo hat die FPÖ ihre Zuwächse gefeiert? Warum sind die jetzt so stark? Da spielt sehr wohl auch die Corona-Zeit noch immer eine Rolle. Die FPÖ ist die einzige Partei, die sich bei diesem Corona-relativierenden Lager so richtig angebiedert hat. Stellen Sie sich vor, in der Corona-Zeit, als wir noch ja, verunsichert waren, als die Impfung aufgekommen ist, als teilweise sogar noch Lockdowns stattgefunden haben, hat Herbert Kickl Leuten empfohlen, Ivermectin zu nehmen. Das ist ein Entwurmungsmittel, das auch für Pferde eingesetzt wird. Und das wird nicht empfohlen zum Schutz vor Corona, aber das ging in dieser Szene gut. Und ich glaube, der zweite Punkt, den die FPÖ insgesamt sehr gut macht, ist, sie hat eine Medienstrategie, eine aggressive Medienstrategie, die sie auch beharrlich fährt, nämlich sie baut immer eigene Kanäle auf. Und vor allem der Facebook-Account von Herbert Kickl, der oft ein Millionenpublikum erreicht, wenn man sich die Statistiken ansieht, der ist der erfolgreichste Auftritt aller Parteien in Österreich auf Social Media. Und die FPÖ hat auch viel Geld reingesteckt. Seitdem das seit 2019 erfasst wird, haben die über 900.000 Euro in Werbung in den Facebook-Account reingesteckt. Also die versuchen sich auch eine Parallelrealität aufzubauen gegen klassische Medien auch.
Anna, wenn wir das jetzt so hören, was Frau Brodnik sagt, wie könnte dann ein Österreich mit Kickl aussehen? Was müssen Minderheiten fürchten? Du hast ja in den letzten Tagen gerade auch mit syrischen Menschen gesprochen, auch mit Menschen aus der LGBTQ-Community und auch der jüdischen Community, richtig?
Ja, genau. Also was wir in diesen Gesprächen gesehen haben, ist, dass diese Menschen wirklich eine ganz handfeste Angst zum Teil haben, weil sie als Vertreter von Minderheiten sagen, wir haben hier diese Ausgrenzungs-, diese Abschiebungs-, diese Deportationsfantasien. Also zum Beispiel der Präsident der Hochschülerinnenschaft der Jüdischen hat da ganz klar gesagt, dass das Problem für ihn an der Kickl-FPÖ ist, dass man sich eben von diesen NS-Ideologien eigentlich nie scharf abgrenzt, dass es immer noch eine große Zahl an Personen gibt, die in rechtsnationalen Burschenschaften organisiert sind. Und darin sieht man einfach eine große Gefahr. Und du hast es gerade angesprochen, auch die queere Szene zum Beispiel, da hat man einfach die ganz konkrete Angst, dass man beschnitten wird, dass einem Rechte genommen werden, die eigentlich schon selbstverständlich waren. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, dass so diese niederschwellige Alltagsgewalt, mit der man zu tun hat, dass das so wieder salonfähig wird. Also dass schwule oder lesbische Personen auf der Straße sich anschreien oder bespucken lassen müssen.
In Österreich gibt es auch den Verhetzungstatbestand und der schützt vor einem Aufwiegeln gegen gewisse Bevölkerungsgruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung. Und die FPÖ hat im Wahlprogramm drin, dass sie den Verhetzungstatbestand Straftatbestand abschwächen wollen. Da schreiben die sogar 1:1 rein. Das heißt, das ist eigentlich zum Beispiel einer der größten Schutzmöglichkeiten gegen Hass im Netz.
Lass uns doch mal reinhören in die Demo gegen Kickl vor wenigen Tagen.
Die FPÖ spricht davon, Menschen die Staatsbürgerschaft entziehen zu wollen, Menschen deportieren zu wollen. Das alles gab es das letzte Mal vor 80, 90 Jahren. Und für uns ist klar, dort möchten wir nie wieder hin.
Also worauf ich hinaus will, Anna, in den Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ scheint plötzlich alles wie geschmiert zu laufen. Die beiden haben sich ja auf ein Sparpaket in Höhe von 6,3 Milliarden Euro geeinigt, und zwar ohne neue Steuern. Wieso haben es die anderen Parteien nicht geschafft, Lösungen zu finden?
Also dieses Business as usual, dass man das jetzt plötzlich auch als selbstverständlich nimmt, dass diese beiden da zusammen auftreten, das fand ich wirklich auch erstaunlich. Vor allen Dingen, wenn man sich die Situation im Jahr 2000 anschaut, als ja FPÖ und ÖVP zum ersten Mal koaliert haben. Damals war die FPÖ allerdings Juniorpartner, also jetzt ist es andersrum. Und da gab es ganz andere Reaktionen. Da gab es zum Beispiel Boykottaufrufe aus der EU, und da hat man dann Kontrolleure geschickt, die die Regierung kontrolliert haben, also die ersten Monate auf die Finger geschaut haben. Und jetzt stellt sich schon dieses Gefühl ein, dass man sich daran einfach viel mehr gewöhnt hat. Also es war jetzt sehr viel schneller normal. Und dann kommt, glaube ich, dazu, dass die Leute zum Teil unruhig und ein bisschen ungeduldig werden, einfach weil wir hier mit einem riesen Budgetloch zu tun haben. Also die wirtschaftliche Situation in Österreich gerade ist, kann man glaube ich so sagen, katastrophal. Es geht darum, ein Loch mit 18 Milliarden zu stopfen.
Und auch Strafen von Europa drohen.
Richtig, genau. Es droht ein Defizitverfahren, das man abwenden möchte. Und deswegen ist der Druck hier ganz groß, da Lösungen zu finden. Wie inhaltlich valide diese Lösungen sind, das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich glaube, ein Teil der Bevölkerung denkt sich jetzt, jetzt müssen da schnell Ergebnisse her, man muss irgendwie handlungsfähig bleiben und diese Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Und wenn man sich erste Umfragen zum Beispiel anschaut, welche Koalition, also wie stehen denn jetzt die Österreicherinnen und Österreicher zu dieser Koalition, die da eventuell entstehen könnte, dann sieht man schon, dass es inzwischen tatsächlich fast halb-halb ist. Also die Hälfte findet es ganz in Ordnung, dass es in die Richtung geht. Die andere Hälfte steht auf der Bremse und hat da vielleicht noch Ängste oder Vorbehalte.
Und genau da machen sich ja dann auch Menschen in Verantwortung, wie zum Beispiel Lehrer, große Sorgen. Auf der Demo gegen Kickl in Wien gab es eine ganz spannende Aussage. In die hören wir rein, und dann würde ich Sie ganz gerne fragen, Frau Brodnik, wie man dann damit umgeht.
Gewalt wird aktuell immer mehr Mainstream, und zwar nicht nur FPÖ, es sind genauso auch die anderen etablierten Parteien, die diese Narrative übernehmen, um noch irgendwie Stimmen zu bekommen. Dann wählen trotzdem alle wieder FPÖ oder AfD, und ich sollte in den Schulen dann Kindern und Jugendlichen erklären, warum Gewalt blöd ist, warum Mobbing blöd ist, und gleichzeitig haben aber erwachsene Menschen, die eigentlich Role Models sein sollten, damit maximalen Wahlerfolg.
Frau Brodnik, Sie sind ja Expertin für Debattenkultur im Netz. Die Bereitschaft zur rohen Gewalt steigt offenbar immer mehr. Wohin steuert die Gesellschaft in Österreich?
Ich mache mir wirklich Sorgen, dass rassistische Äußerungen noch normaler werden. Der Standard hat ja erst vor wenigen Tagen so eine Aufnahme veröffentlicht, die französische Journalisten, Journalistinnen angefertigt haben von einem FPÖ-Stammtisch, wo Geflüchtete mal pauschal als Gesindel dargestellt worden sind und eine sehr heftige Rhetorik im Sinne von, man muss alles unternehmen, dass die sich hier nicht wohlfühlen, an den Tag gelegt wurde. Und das Problem ist, wenn das sogar die Kanzlerpartei ist, dann normalisiert das eine Heftigkeit im Auftreten, das wir so bisher nicht hatten. Und ich glaube, die zweite große Gefahr ist, wer sind denn dann die, die noch dagegenhalten können? Und das sind die Zivilgesellschaft. Ich glaube, die ist jetzt mal ein bisschen überrollt von dieser Situation, und die Medien. Und bei den Medien sehen wir schon jetzt eine Aggressivität, weil nachdem der Standard das offengelegt hat, hat ein hochrangiger Politiker, Dominik Knepp von der FPÖ, prompt auf X den Standard als, Entschuldigung, dass ich das sage, als Scheißblatt bezeichnet und hat in Aussicht gestellt, dass es keine Presseförderung für diese Zeitung geben soll und dass quasi diese Zeitung sinngemäß sterben soll. Und das heißt, wenn ich nicht genehm für die Kanzlerpartei berichte, wenn ich zwar wahrheitsgetreu berichte, aber etwas berichte, was die nicht wollen, das in der Zeitung steht, dann kommen solche Untergangswünsche und Aussagen, dass quasi staatliche Gelder, die es bisher gab, entzogen werden. Und ich frage mich, klingt das sehr demokratisch? Ich finde jetzt mal nicht. Ich persönlich glaube, dass aber mehr und mehr die Leute aufwachen, aus dieser Schockstarre aufwachen und sagen, das ist nicht das Österreich, in dem sie leben wollen.
Frau Brodnik, damit wir nicht so negativ aufhören, was kann der Einzelne dafür tun, dass diese Debatte, also dass diese Hass und Hetze nicht Überhand gewinnt, auf den sozialen Plattformen in unserem Leben einfach nicht so dominiert?
Ich glaube, was wir tun können, ist die Mechanismen viel öfters beschreiben, damit mehr und mehr Leute verstehen, dass das nicht nur harte Rhetorik provokant ist, sondern dass da sehr viel Kalkül existiert. Und das sind so Tricks, diese Beleidigung, das sehen wir bei Trump und anderen, die Beleidigung ist ein Tool, um Aufmerksamkeit zu erzielen, aber auch, um alle anderen schlecht zu reden, die jemals einen anzweifeln könnten. Und wir müssen, glaube ich, diese unfairen Methoden verbreiten, breit erklären, weil Demokratie lebt letztlich von Aufklärung. Und ich glaube zum Beispiel, solche Provokationen nicht einfach nur erzählen, sondern immer erzählen, was könnte das Kalkül dahinter sein.
Das ist schon mal ein gutes Mittel, das man jedem mitgeben kann. Anna, ganz kurz dein Ausblick für die nächsten Wochen. Sie befinden sich ja gerade in Koalitionsverhandlungen. Es gibt ja noch keinen Kickl als Kanzler in Österreich. Was denkst du, was die nächsten Wochen passieren wird?
Also ich glaube, es wird nochmal eine inhaltliche Diskussion darum geben, wen wird auch der Bundespräsident angeloben. Das gab es ja auch damals im Jahr 2000 schon, dass er bei einigen Personalien gesagt hat, das ist mir zu extrem, da bin ich nicht dabei. Aber ich sehe nicht, wie sich das momentan in Österreich verhindern lassen sollte. Also alle Zeichen sind darauf ausgelegt. Und ich glaube aber, wir werden hier in einigen Wochen bestimmt dabei sein, wie Herbert Kickl als erster FPÖ-Kanzler in Österreich vereidigt werden wird. Davon gehe ich jetzt aus. Sorry, dass ich da jetzt gerade kein optimistischeres Schlusswort finden kann.
Nein, dann kann ich dir nur Kraft wünschen für die Berichterstattung. Wir werden noch viel dann von dir hören. Wir hören ja leider immer viel, wenn es eher unschön auf der Welt zugeht. Vielen Dank, Frau Brodnik, auch für Sie, dass Sie hier zu uns gekommen sind, in unseren kleinen Kreis.
Danke, Nathalie.
Dankeschön.
So, und jetzt würde ich die Ereignisse in Österreich ganz gerne mal in die gesamteuropäische Entwicklung setzen. Darüber spreche ich mit Nikolai von Ondarza. Er leitet die Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr von Ondarza, was würde ein Kanzler Kickl für die EU bedeuten? Welchen Einfluss könnte er haben?
Ich glaube, auch für die EU wäre es nochmal ein scharfer Einschnitt. Wir haben ja schon rechtsaußen Regierungschefs in Europa, Meloni zum Beispiel oder Geert Wilders, der zumindest die stärkste Fraktion in der niederländischen Regierung stellt. Aber mit Kickl wäre es das erste Mal wirklich ganz rechtsaußen, rechtspopulistisch bis rechtsextrem. Und das wäre schon nochmal ein deutlicher Dammbruch für Europa. Dann wäre das Zweite, dass sich natürlich in einzelnen Politikbereichen auswirkt. Niemand erwartet, dass Österreich jetzt aus der EU austreten würde, auch wenn die FPÖ das lange gefordert hat. Aber sie wird einen sehr konfrontativen Kurs führen in Politikbereichen wie dem Umgang mit der Ukraine, gerade in der Migrationspolitik, vielleicht auch bei der Rechtsstaatlichkeit und in der Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, als Drittes ist es natürlich auch noch ein Signal. Es ist jetzt wiederholt, dass eine Mitte-Rechts-Partei, hier die ÖVP, sich entscheidet, mit Rechtsaußen zusammenzuarbeiten. Und das ist auch ein weiteres Signal an andere europäische Staaten, dass hier diese Brandenmauer oder der Cordon Sanitaire eigentlich immer mehr fällt und die Mitte-Rechts-Parteien hier bereit sind, sogar einer ganz Rechtsaußen-Partei auf die Regierungsspitze zu helfen.
Das wollte ich Sie fragen. Warum fällt diese Brandmauer? Besser gesagt, die Brandmauer ist ja schon längst im Europäischen Parlament gefallen. Das heißt, dass Parteien der Mitte ja schon längst mit rechtspopulistischen Parteien koalieren, um zu Ergebnissen zu kommen. Aber wieso gibt es diese Brandmauer nicht mehr?
Ich glaube, man muss das differenziert betrachten. Die europäischen Rechtsaußenparteien sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt nationalkonservative Parteien wie die von Meloni oder die polnische PiS, die zwar für die EU schwierig sind, aber die eigentlich noch im gemeinsamen demokratischen Konsens operieren. Und dann gibt es Parteien, die weiter rechts außen stehen, rechtspopulistisch bis ganz rechtsextrem, wo die Zusammenarbeit deutlich schwieriger war. Und bisher war es auch auf europäischer Ebene so, dass die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Meloni, aber auch der polnischen PiS immer stärker geworden ist. Aber hier hat man gesagt, okay, mit denen kann man noch zusammenarbeiten. Und was so im letzten Jahr passiert in den Niederlanden, jetzt in Österreich, ist, dass wirklich die Bereitschaft auch wächst, mit ganz rechts außen zusammenarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch für die EU etwas Neues. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass diese Parteien natürlich erstarken bei Wahlen in fast allen europäischen Staaten und dass Mitte-Rechts-Parteien zunehmend nicht mehr bereit sind, Kompromisse einzugehen, beispielsweise in der Finanzpolitik oder in der Wirtschaftspolitik. Und das haben wir ja auch in Österreich gesehen, wo die ÖVP erst versucht hat, mit der SPÖ und den Liberalen eine Regierung zu bilden und diese Versuche abgebrochen hat und jetzt letztlich sagt, wir arbeiten lieber mit ganz rechts außen zusammen als mit Mitte-Links.
Kickl wäre ja, wenn es soweit kommt, der erste rechtsextreme Kanzler Österreichs. Die AfD schneidet in den Wahlprognosen vor der Bundestagswahl gut ab. In den Niederlanden, in Italien und Ungarn sind rechte Parteien an der Macht. In Frankreich könnte das bald auch passieren. Warum rückt Europa immer weiter nach rechts?
Das hat zwar unterschiedliche Gründe, aber es ist wirklich ein Phänomen, was wir in ganz Europa beobachten. Nehmen wir jetzt mal die Europawahlen aus dem letzten Jahr. Da haben in 24 von 27 EU-Staaten Rechtsaußenparteien zugelegt. Das heißt, es ist nicht mehr nur ein Phänomen von einem Staat, wo es eine besondere Situation gibt. Und ich glaube, es kommen mehrere Gründe zusammen. Grund Nummer eins ist sicherlich die Unzufriedenheit in der Migrationspolitik. Das ist der Mobilisierungsfaktor, den Rechtsaußenparteien mit am meisten nutzen. Das zweite ist sicherlich die wirtschaftliche Lage, die Inflation, die Auswirkungen der Corona-Krise und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und das haben wir weltweit eigentlich gesehen. Im letzten Jahr war ja ein super Wahljahr, wo fast in der ganzen Welt gewählt worden ist. Und in fast allen Staaten haben die Amtsinhaber verloren. Das kommt sicherlich auch dazu. Und als dritten Faktor würde ich nochmal die Kulturkampfthemen nehmen, wo in Kombination mit der neuen Medienwelt es Rechtsaußenparteien besser gelingt zu mobilisieren. Und wenn man diese drei, vier Faktoren zusammennimmt, dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, was sollen denn jetzt die Parteien der Mitte machen? Denn gerade in Europa, muss man sagen, hat es bisher kaum eine Mitte-Rechts- oder Mitte-Links-Partei geschafft, wirklich dauerhaft eine Rechtsaußenpartei wieder aus dem politischen System zu drängen. Am ehesten ist es vielleicht noch in Dänemark gelungen, wo die Sozialdemokraten gerade in der Migrationspolitik selber eine sehr, sehr harte Linie eingefahren haben und es damit zumindest ein Stück weit ihnen gelungen ist, die dänische Rechtsaußenpartei zurückzudrängen. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Insgesamt dringen eigentlich alle Parteien der Mitte nach Antworten und die überzeugende Antwort hat noch keine europäische Partei der Mitte gefunden.
Aber diese Liste der Fehler könnte doch auch für die Parteien der Mitte auch eine Liste der Chancen sein.
Das könnte sie, wenn es ihnen gelingt, überzeugende Rezepte gegen diese Probleme zu gewinnen. Ein Stück weit versuchen sie das ja auch. Wir beobachten zum Beispiel in der Migrationspolitik schwenken ja eigentlich fast alle europäischen Parteien, ob jetzt Mitte links oder Mitte rechts, auf einen härteren Kurs ein. Bei der wirtschaftlichen Lage ist es natürlich schon schwieriger. Natürlich wollen alle Parteien Wirtschaftswachstum generieren, aber viele dieser Koalitionen der Mitte, ob in Österreich oder jetzt in Deutschland, sind ja beispielsweise auch über die Finanz- und Wirtschaftspolitik zerbrochen, wo es keine einfachen Antworten gibt und wo jetzt auch zu beobachten ist, wie diese Rechtsaußenparteien, wenn sie denn an der Macht sind, tatsächlich mit den Problemen umgehen. Am schwierigsten ist es aber, glaube ich, bei der öffentlichen Kommunikation mit den sozialen Medien, mit mehr Missinformation, die ja jetzt aus den USA nochmal befeuert wird, wo ich glaube, noch keine der europäischen Parteien wirklich die Antwort gefunden haben, wie gehen wir denn jetzt um? Sollen wir das kopieren? Sollen wir selber auf Missinformation setzen oder sollen wir versuchen, diese Kanäle zu verlassen und ganz den Rechtsaußenparteien zu überlassen? Und da muss ich leider aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, gibt es noch keine einfachen Antworten, selbst wenn die Fehlerliste mittlerweile bekannt ist.
Was mich auch im Hinblick jetzt auf die Wahlen in Deutschland interessieren würde, wo liegt die AfD in dem Spektrum? Die FPÖ Kickels ist ja extrem ideologisch geprägt und will keinen Zentimeter abrücken, viel weniger pragmatisch als Italiens Regierungschefin Meloni zum Beispiel. Können Sie für uns mal einordnen, wo die FPÖ liegt, aber auch wo die AfD liegt in Europa innerhalb der Rechtsparteien?
Ja, die Rechtsaußenparteien, das ist mittlerweile ein sehr komplexes Spektrum. Im Europäischen Parlament haben wir beispielsweise drei unterschiedliche Fraktionen, selbst rechts von der Europäischen Volkspartei, in der die CDU-CSU ist. Und diese drei Fraktionen kann man eigentlich so beschreiben. Das sind zum einen die etwas moderaten Nationalkonservativen wie Meloni, haben sie schon genannt, die polnische PiS gehört dazu, die vielfach in Entscheidungen mitarbeiten, die EU nicht grundsätzlich ablehnen, aber gerade in kulturellen und Wertefragen doch weiter rechts außen liegen. Dann gibt es daneben die selbsternannten Patrioten für Europa, angeführt von Viktor Orban und Marine Le Pen, wozu auch die FPÖ und die niederländische PVV von Geert Wilders gehört. Die sind rechtspopulistisch bis in Teilen rechtsextrem, lehnen die EU zumindest in weiten Teilen ab und sind schon gerade in Wertefragen deutlich weiter rechts außen. Und dann gibt es, weil in der letzten Legislaturperiode die AfD von Le Pen aus dieser Fraktion rausgeworfen worden ist, noch weiter rechts außen das Europa der souveränen Nationen, angeführt eben von der AfD, die von den politischen Inhalten gar nicht so weit entfernt sind, von den Patrioten für Europa, aber eben weil die AfD mit mittlerweile selbst den meisten Rechtsaußenparteien in Europa zu radikal geworden ist, eben da ganz weit rechts außen steht und auch im Europaparlament wirklich nur eine kleine Splittergruppe ist. Und wenn wir das Bild vervollständigen wollen, dann sind diese Nationalkonservativen unter Meloni mittlerweile relativ etabliert, auch akzeptable Ansprechpartner für die deutsche Bundesregierung in der europäischen Politik. Und mehr bilden sich jetzt um diese Patrioten für Europa, Viktor Orban Regierungschefs, jetzt vielleicht Kickl als Regierungschef in Tschechien, hofft Babiš darauf, die nächste Wahlen zu gewinnen. Da entsteht wirklich auch ein neues ganz rechtsaußen Machtzentrum, was nicht zu unterschätzen ist, in der Mitbestimmung der europäischen Politik.
Eine letzte Frage habe ich noch. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie eher weit und breit keine Lösungen sehen. Trotzdem möchte ich fragen, wie wirken die deutschen PolitikerInnen auf Sie? Haben Sie wirklich verstanden, was zum Beispiel jetzt im Wahlkampf in Deutschland passieren muss, um ein weiteres Erstarken der AfD zu vermeiden? Wie ist da Ihr Eindruck?
Ich glaube, Hilflosigkeit ist hier schon ein richtiges Stichwort, denn wenn wir vielleicht eine Lehre aus anderen europäischen Staaten ziehen können, ist das, wenn die Parteien der Mitte den Wahlkampf ausschließlich auf dem Territorium führen, in dem sich die Rechtsaußenparteien wohlfühlen, also in Fragen der Migration und der nationalen Souveränität, dann stärken sie eher das Original, als dass sie Wähler wieder zurückgewinnen. Und das ist etwas, was ich gerade im deutschen Wahlkampf sehr stark beobachte, dass die Parteien versuchen, den Wahlkampf zu der AfD zu bringen, aber letztlich damit auch die Narrative der AfD stärken. Und wir haben das in Österreich gesehen, wir haben das in Niederlande gesehen oder in Frankreich, das stärkt letztlich diese Kräfte, die sich ausschließlich auf diese Fragen des Kulturkampfs, der Migration und dieses Gefühls der Unzufriedenheit und der Hilflosigkeit konzentrieren wollen.
Nikolai von Ondarza, danke Ihnen für Ihre Einordnungen.
Sehr gerne.
Nicht unbedingt positive Aussichten für Europa und die Europäische Union. Das Thema Wahlen wird uns auch in Deutschland in den nächsten Wochen noch sehr beschäftigen. Deshalb empfehle ich euch 11KM, den Tagesschau-Podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Hi, ich bin Viktoria Koopmann von 11KM, der Tagesschau-Podcast. Euer täglicher Tiefgang zu einem aktuellen Nachrichtenthema. Wir erzählen euch die Geschichte hinter den News und umfassende Hintergründe. Natürlich auch zur Bundestagswahl. Wir tauchen mit euch ab zu 3 Kanzlerkandidaten und einer Kandidatin und nehmen uns dabei extra die Politikfelder vor, die man vielleicht nicht direkt mit ihnen in Verbindung bringt, damit ihr wisst, was euch nach der Wahl erwartet. Freut euch auf spannende Folgen und neue Stories. 11KM hört ihr Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Ich freue mich auf euch.
Das war es von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, TikTok, YouTube oder Facebook.